Schön, dass Sie sich hinausgetraut haben. Ich finde, so schlimm war es gar nicht. Als man mal auf der Straße war, mit Salz kann man doch nachhelfen. Vergangenen Montag war ich bei einer Sitzung, es hat ja auch geschneit im Schwarzwald. Da war einer dabei, der hatte zunächst ein dickes Jackett an. Dann hat er das ausgezogen und war drunter halbärmlich. Und dann sagt er, genug jetzt mit dem Schnee, der könnte jetzt gehen. Neben ihm saß ein anderer, der sagte, ach komm, hör auf. Ich bete drum, dass es einen Meter gibt. Jetzt sehen Sie, wer den größeren Glauben hatte. Ich habe für heute Nachmittag ausgesucht den Eingang des Kolosserbriefes, Kolosser 1, die Verse 1 bis 14 und möchte zunächst den ganzen Text am Stück lesen. Ich warte kurz für die, die eine Bibel dabei haben und noch blättern. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus an die Heiligen in Kolossae, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt dann dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich möchte zunächst kurz eingehen auf die ersten beiden Versen, auf den Briefeingang, auf Adresse und Adressat und den Grußwunsch. Paulus, von ihm stammt dieser Brief, von ihm sind die Ausführungen, ob er ihn eigenhändig geschrieben, was sehr unwahrscheinlich ist, oder diktiert hat, das sei dahingestellt. Interessant ist, dass sich Paulus in diesem Briefeingang von seinem Mitarbeiter Timotheus absetzt. Er schreibt Paulus, ein Apostel Christi, und Timotheus. Sie können einen Vergleich machen bei den Briefen, wo sich Paulus nicht Apostel nennt, nennt er sich mit den anderen Mitarbeitern in einem Atemzug. Zum Beispiel 1. Thessalonicher, der gleich folgt, 2. Thessalonicher, Paulus und Silvanus und Timotheus. Also gleichwertig nebeneinander in diesem Brief. Hier im Brief an die Gemeinde in Kolossae hebt er sein Apostelamt hervor und da kann er den Timotheus nicht mit hineinnehmen. Timotheus ist kein Apostel. Timotheus hat keine direkte Berufung durch Jesus und ist kein Augenzeuge Jesu. Das ist kennzeichnend für das Apostolat. Es ist also nur der ersten Generation vorbehalten. Und unter diesen Aposteln ist Paulus der Letzte, dem eine besondere Vision, Jesusbegegnung zuteil wurde. Dem Paulus ist Jesus als Person sichtbar erschienen vor Damaskus. Das hat ihn, wiewohl er zu Erdenseite nicht zu seinen Jüngern zählte, zu Aposteln gemacht. Und das ist Timotheus nicht widerfahren. Das ist die Besonderheit der ersten Generation und das ist die Besonderheit derer, die uns die Bibel überliefert haben. Für die meisten gilt Augenzeugenschaft und Apostolat. Nicht für alle, aber für die meisten. Und deshalb können Sie ganz getrost sein, auch meine Bibelarbeit für heute Mittag wird der Bibel nicht hinzugefügt, denn ich bin kein Apostel. Timotheus hat keine direkte Berufung Jesu erlebt. Über Timotheus lesen wir, dass Paulus sagte, ich will, dass der mit uns geht. Timotheus hat seine Berufung durch einen Menschen. In dieser Berufung durch Paulus beruft ihn Gott. Aber das ist ein Unterschied. Berufung durch eine direkte Jesus-Offenbarung vor Damaskus oder ich, Paulus, will, dass du mit mir gehst. Ich wurde Mitarbeiter durch einen anderen Mitarbeiter. Ich hatte keine Vision mit 14 Jahren nach der Konfirmation. Ich wurde nicht 3 Tage blind, nichts, all von dem. Ein anderer Mitarbeiter sagte mir, so, jetzt bist du konfirmiert, jetzt machst du Jungschar. Also, dann habe ich Jungschar gemacht. Als ich dann Theologie studiert hatte und ich fragte mich in dieser Zeit, ob das das Richtige für mich sei, waren es wieder Menschen, die sagten, mach's weiter. Als ich dann glücklich im Pfarramt war, kam ein Anruf, wir würden dich gerne berufen ins Bengelhaus. Auch keine Stimme von Jesus. Durch Menschen berufen, das ist der Normalfall. Das ist nicht Apostolat und doch geschieht hier der Wille Jesu. Paulus also diese Spätgeburt unter den Aposteln, wie er selber sagt, und Timotheus verantwortlich für den Brief und seine Grüße. Und die beiden schreiben an die Heiligen in Kolosse, an die Gläubigen in Christus. Ein interessanter Titel, der immer wieder am Anfang begegnet, an die Heiligen. Und hier wird dieser Begriff erklärt durch die Parallele. Heilige sind die Glaubenden an Jesus Christus. Glaubende sind Heilige. Das müssen wir klarstellen, jetzt fast gesagt ein für alle Mal, aber da wir ja vergesslich sind, können wir nicht die Dinge ein für alle Mal klarstellen, sondern müssen es immer wieder hören. Heilig wird man nicht durch Heiligung, sondern Heiligkeit ist ein Geschenk. Heilig machen kann nur Gott. Denn Gott ist eigentlich der allein Heilige. Wenn Sie meinen, Sie könnten heilig werden durch Heiligung, würde ich Ihnen empfehlen, es gar nicht erst zu versuchen. Es wird immer zum Scheitern verurteilt sein. Wer heilig werden will durch eigene Anstrengung, durch Heiligung, durch eine biblisch falsch verstandene Heiligung, der wird immer wieder feststellen, es reicht nicht. Heiligkeit ist ein Geschenk, es ist das Geschenk des Glaubens, es ist das Geschenk der Gotteskindschaft, es ist das Geschenk, das uns Jesus macht. Und als Heilige sind wir berufen zur Heiligung. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Als Heilige sind wir berufen zur Heiligung. Aber heilig sind wir in Christus und nicht durch Heiligung. Und heilig zu sein schließt den Auftrag mit ein, sich zu heiligen. Die Briefüberschrift endet mit einem schönen Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das sind ja nur kurze Worte, aber da steckt alles drin. Gnade sei mit euch, die göttliche Gnade, das ist das Fundament unseres Lebens. Das trägt jeden Tag. Das ist das, womit Christen in den Tag starten, dass sie wissen, ich bin geborgen in Gottes Gnade, komme, was da wolle. Die Gnade Gottes ist das engste Gewand, das uns umgibt, durch Jesus Christus in der Gnade Gottes. Und Friede von Gott, jetzt schon. Wir hatten in deren Dingen, wo das Bengelhaus ist, eine Abendbibelschule für die Gemeinde in der vergangenen Woche zum Propheten Jesaja, die ersten Kapitel. Und da ist mir erneut deutlich geworden, diese Friedenserwartung und Friedensbotschaft, die wir bei Jesaja finden. Und zwar nicht nur ein Herzensfrieden, sondern das Ziel der Wege Gottes ist ein kosmischer Friede. Da werden die Völker aus den Schwertern Pflugscharen machen. Da war ja der Empfang von Bush und da war ja eine ganz friedliche Militärkapelle. Die haben ganz friedlich die amerikanische und die deutsche Nationalhymne geblasen. Es wurde niemand umgebracht, es floss kein Blut, gar nichts. Aber mir wurde innerhalb dieser Woche doch deutlich, es wird in Gottes ewigem Reich keinen Militärstiefel mehr geben. Nicht einmal fürs Musikchor. Es wird keinen Militärmantel mehr geben. Nicht einmal fürs Musikchor. Lesen Sie den Anfang von Jesaja 9. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und dann in Jesaja 11 wird alles noch getoppt, alles noch gesteigert, sogar Friede im Tierreich zwischen Mensch und Tier. Etwas Ungeheures. Und sehen Sie, auch diesen Frieden schaffen wir nicht, wie wir die Heiligkeit nicht schaffen. Heiligkeit ist ein Geschenk und dieser letzte umfassende Friede ist auch ein Geschenk. Wer bringt dieses Geschenk? Der Messias am Ende der Zeit. Kein menschliches Werk. Aber wir dürfen heute schon in einer Form des Gottesfriedens leben, heute schon, mitten im Unfrieden der Welt. Und jetzt, denke ich, gilt auch da das andere, wer schon um den Frieden mit Gott weiß, hier und jetzt, wird im Unfrieden dieser Zeit nach dem Wort des Paulus leben, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Heilige heiligen sich. Wer im Frieden Gottes lebt, wird den Frieden mit den anderen suchen, obwohl wir noch nicht die letzte Verheißung haben, dass es immer gelingen wird. Bis der Messias in der letzten Zeit diesen großen Frieden bringen wird. Ich komme zu den anderen Teilen, Vers 3 bis 14. Zum Lesen ein bisschen schwierig. Man wartet gelegentlich bei Paulus. Paulus, wann kommt denn der erste Punkt? Mensch, Paulus, wenn du so predigt hast, hat's kein Mensch verstanden. Da sind also die Ersten sicherlich nach 5 Minuten eingeschlafen, wenn man so predigt mit solchen Sätzen. Aber vielleicht hat Paulus anders gepredigt, wie er geschrieben hat. Das könnte ja sein. Also es sind furchtbar lange Sätze. Ich habe auch die Punkte gesucht. Aber das andere, was mir wichtiger ist, dieser Eingangsteil behandelt das Gebet. Und das ist interessant, dass das bei Paulus fast durchgängig zu beobachten ist. Er beginnt in der Regel, nicht alle, aber viele Briefe mit dieser Besinnung über sein Gebet. Und er hat zwei Teile, nämlich Dank und Bitte. Wichtig aber ist, bevor Paulus zur Gemeinde redet und über Gemeinde redet, bevor Paulus zu Menschen redet und über Menschen redet, das tut er nämlich gelegentlich auch in den Briefen, sagt er, wie er mit Gott
über sie redet.
Und das halte ich für ungeheuer wichtig für uns. Und da macht's mir jetzt auch nicht aus, wenn Sie da schon öfter gehört haben. Denn wenn ich von mir zurückschließe, dann ist es eine Sache, die ich ganz häufig wieder vergesse. Ganz häufig. Dieser Text hat mir wieder viel gezeigt, aber ich bin gespannt, wie lang's hält. Wahrscheinlich bis ich dann beim nächsten Mal lesen eines Briefeingangs von Paulus wieder darauf aufmerksam werde und merke, dass ich schon wieder vergessen habe. Paulus redet, bevor er zu und über Menschen redet, schreibt er, wie er mit Gott über die Gemeinde redet. Und nicht umsonst beginnt er mit dieser Überlegung und stellt diese an den Anfang. Das Gebet über die Gemeinde am Anfang. Zunächst der Dank, dann die Bitte und dann noch einmal der Dank. Interessanterweise also rahmt der Dank diese Überlegungen zum Gemeindegebet. Wir danken Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, und um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Jetzt kommt der Punkt. Darf ich persönlich fragen, wie das bei uns aussieht, wenn wir an Gemeinde denken? Ganz konkret an die Gemeinde, aus der Sie jetzt kommen. Was steht am Anfang? Was steht am Anfang, wenn wir an Gemeinde denken? Klage? Was noch fehlt? Was schief läuft? Was noch nötig wäre? Interessanterweise kommt das bei Paulus alles auch. Paulus schreibt nicht an eine vollkommene Gemeinde in der Bitte, nachher geht's um Wachstum. Paulus kann Gemeinde ermahnen, Paulus kann einzelne Gemeindeglieder ermahnen. Wenn Sie eine Seite umblättern, wenn Sie eine Bibel haben, zum Philipperbrief. Philipper 4, Kapitel 2, Evodia ermahne ich und Syntyche, das schreibt er sogar im Brief und der wurde im Gottesdienst vorgelesen. Stellen Sie sich vor, wenn man das heute machen würde. Da haben Sie den Krieg in der Kirche. Öffentliche Ermahnungen, bis heute wissen wir das, dass die nicht harmoniert haben. Sie sollen eines Sinnes sein, sagt Paulus. Das kommt schon auch, aber das ist nicht der Anfang. Und dieser Anfang des Paulus in der Meditation über Gemeindegebet verändert grundlegendes Verhältnis zur Gemeinde. Es ist immer die Frage, womit ich beginne, mit Dank oder mit Klage. Und dieser Dank geschieht im gemeinsamen Gebet. Wir danken Gott, so oft wir an euch denken. In der Gebetsgemeinschaft hat der Dank für die Gemeinde einen Raum. Ich möchte daraus kein Gesetz machen. Ich möchte nicht, dass wir jetzt so ein Dankgebet einfach an den Anfang stellen unserer Gebete und dass es zu einer Leier wird, die wir innerlich nicht teilen. Ich glaube, es geht um die Einsicht, warum Paulus so beginnt. Das ist das Entscheidende. Es geht ja nachher um die Erkenntnis. Es geht darum nicht, dass uns irgendwelche nicht verstandenen Ordnungen oder Gesetzmäßigkeiten in unserem Glauben stützen, sondern die Einsicht, sprich Verstehen, geistliches Verstehen, darum geht es. Warum der Dank am Anfang? Paulus kommt inhaltlich dazu, um was er oder für was er konkret dankt. Und er hat hier ein Gliederungsprinzip, das sie von anderen Stellen her kennen. Nämlich Glaube, Liebe, Hoffnung. Ist ja interessant, dass das bei Paulus immer wieder vorkommt. Nicht nur hier. Wir kennen es vor allem aus 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Diese Dreiheit, Glaube, Hoffnung, Liebe, kommt bei Paulus öfter vor, unter anderem hier. Ein interessantes Gliederungsmerkmal für den Dank. Nicht, das wäre ja auch etwas, was man praktisch mitnehmen könnte. Ich weiß nicht, ob Sie eine Liturgie haben für Ihr persönliches Gebet. Eine Gebetsliste. Ich weiß auch nicht, wenn Sie das haben, ob Sie es nur für die Fürbitte haben. Ich finde das sehr hilfreich. Und das wehrt dem Heiligen Geist nicht die Spontanität, wenn man unserer menschlichen Vergesslichkeit ein wenig nachhilft. Und sich einen Gebetsplan macht, wofür man beten will. Und ich mache bei mir ständig die Erfahrung, bei der Fürbitte bin ich brutal gut. Also nicht ich, aber mein Blatt. Wunderbar, da ist viel drauf, durchgestylt für die einzelnen Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, mit schönen Rubriken. Wunderbar. Dass ich mich nicht so häufig wiederhole und dass ich nicht alles vergesse. Und da kann man ja dann spontan noch Dinge eintragen, da hat es auch ein bisschen freien Platz. Aber meine Gebetsspalte, meine Dankspalte, die ist furchtbar weiß. Die ist furchtbar weiß. Und da ertappe ich mich immer wieder dabei. Immer und immer wieder. Bitte, bitte, bitte. Und der Dank kommt zu kurz. Vielleicht wäre das einmal eine Hilfe, das mitzunehmen. Glaube, Liebe, Hoffnung als Anregung für eine Dankspalte und versuchen das dann immer wieder auch zu wiederholen. Der Glaube an Jesus Christus. An erster Stelle kommt das Wunder über Wunder, der Glaube an Jesus Christus. An erster Stelle kommt die Gottesbeziehung. Das ist das Allerwichtigste. Warum der Dank für diesen Glauben? Weil der Glaube ein Wunder ist. Weil der Glaube das größte Wunder ist. Weil Glaube nicht selbstverständlich ist. Das Normale in dieser gefallenen Welt ist der Unglaube. Und vielleicht sind wir durch die Tradition eines christlichen Abendlandes an dem Punkt nicht mehr klar und wir meinen, der Glaube müsste doch das Selbstverständliche sein. Aber er ist es nicht. Weil jeder Einzelne, der glaubt, ein Wunder ist, deshalb steht zuerst der Dank für den Glauben der Gemeinde. Und da ist nicht die Frage, wie groß dieser Glaube ist. Und da ist nicht die Frage, wie rein dieser Glaube schon ist. Sondern das Entscheidende ist, dass ein Anfang da ist. Paulus dankt nicht für die Gemeinde ab einem bestimmten Niveau. So, wenn ihr euch noch ein bisschen anstrengt, an dem und dem und dem und dem Punkt euch noch ändert, dann können wir mal über den Dank nachdenken. Sondern Paulus denkt ganz grundsätzlich. Und wenn wir dann in den Paulusbriefen lesen, was es alles für Durcheinander gab in den Gemeinden damals, dann wird das deutlich, das ist nicht der Maßstab für Paulus. Nicht der reine Glaube, nicht der fertige Glaube ist dankenswert, sondern der kleinste Anfang, der kleinste Kern des Glaubens ist Grund zum Dank. Weil Glaube ein Wunder ist. Und ich denke, da sollten wir sehen aneinander und wahrnehmen und dann auch zu diesem Dank kommen. Glaube, Liebe. Der Glaube verändert auch die Beziehung zum Nächsten. Wir merken, wie sich hier verbindet Das Verhältnis zu Gott und das Verhältnis zum Nächsten, das gehört zusammen. Ein Glaube, der unser Verhältnis zum Nächsten nicht verändert, da stimmt etwas nicht, da ist etwas krank. Und da müssen wir sehr aufpassen. Als der Gottesdienst offensichtlich ganz toll funktionierte, aber es gab einfach Probleme bei den Beziehungen zum Nächsten, bei der Nächstenliebe. Und dann sagt Jesaja seinem Volk damals, wenn ihr nicht auch in eurem Verhältnis zum Nächsten euch ändert, ist das Götzendienst, wie wenn ihr andere Götter anbeten würdet. Und macht Israel dafür sensibel. Der Glaube führt auch zu einem veränderten Verhältnis zum Nächsten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu, jetzt kommt ein schweres Wort, zu allen Heiligen habt. Wenn da wenigstens standet für ein paar. Oder die, die euch sympathisch sind. Aber da steht zu allen Heiligen. Oh, Paulus. Das ist keine leichte Aufgabe und da müssen wir sehr ehrlich sein, dass uns das eigentlich natürlicherseits nicht liegt. Dass es da ganz natürliche Sympathien und Antipathien gibt. Dass es uns beim einen schwerfällt und beim anderen leicht. Ich denke, man muss auch sehen, dass wir diese Liebe nicht verstehen als eine Liebe, der dann alles gleichgültig ist. Diese Liebe schließt Diskussionen, Auseinandersetzung, Ermahnung nicht aus. Diese Liebe schließt auch nicht aus, dass es am einen oder anderen Punkt Meinungsverschiedenheiten geben mag. Man muss sich gründlich fragen, an welchen Punkten denn die Gemeinde eins sein soll, um die es auch zu ringen gilt. Aber diese Liebe schmiert nicht auf alle Unterschiede einen Brei. Das ist auch eine Gefahr in der Kirche, in der Gemeinde. Dass wir meinen, man könnte auch nicht miteinander ringen oder gegebenenfalls auch streiten. Und dann tut man es natürlich hinten herum. Liebe zu allen Menschen, die auch diese Diskussion und gegebenenfalls auch Meinungsverschiedenheiten und das Gespräch darüber nicht ausschließt. Es wird ja deutlich, dass das Paulus tut. Und zwar an vielen Stellen. Aber ich denke, das Entscheidende ist hier die Einordnung und die Zuordnung. Dass wir letztlich dann doch auch mit den Menschen, die uns nicht liegen und die uns unsympathisch sind, zusammengehören in der Gemeinde Jesu. Und dass er uns zusammenspannt und dass dies nicht unsere Wahl ist und in unserem Belieben ruht, das ist natürlich immer eine Aufgabe, die vor uns liegt. Glaube, Liebe, dritter Grund zum Dank, die Hoffnung. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Hier meint Hoffnung nicht die Haltung der Hoffnung, ich hoffe etwas, sondern das Hoffnungsgut. Das Wort kann beides umfassen. Das Hoffnungsgut, das zukünftig bereit liegt für die Glaubenden. Das ist das Wissen um die Zukunft. Christen wissen um eine Zukunft der Vollendung und des Zieles der Wege Gottes. So werden hier drei Dimensionen abgesteckt. Die Gottesbeziehung, die Nächstenbeziehung zunächst innerhalb der Gemeinde, die Liebe zu allen Heiligen und der Blick nach vorne, das Hoffnungsgut, das, was wir erwarten, Gottes Reich, Gottes Vollendung. Und von dieser Vollendung her können wir jetzt auch in einem Stand des noch nicht vollendet Seins im Glauben und in der Liebe leben. Letztendlich gilt der große Dank dem Wort, das verkündigt wird und dass das gewirkt hat, was in der Gemeinde da ist. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt. Dank für das Wort, das verkündigt wird, Dank für das Wort, das wirkt, und auch hier der Blick dafür, dass dieses Wort wirkt. Ein Gedanke noch dazu, wir haben in unserer Zeit keinen Verkündigungsmangel. Ich glaube, wenn man das geschichtlich vergleichen würde in der Kirchengeschichte, müssen wir sagen, so viel wie heute verkündigt wird, wurde noch nie verkündigt. So mannigfaltig, mit unterschiedlichen Methoden, mit verschiedenen Zielgruppen. Nicht die ganzen Forscher, die das Pfarramt untersuchen, die sagen, der Pfarrer hatte früher nur den Gottesdienst. Keine Hauskreise, vielleicht nur Bibelstund, wenn man entsprechend lang zurückgeht, nicht einmal das. An dem Punkt möchte ich sehr bitten, dass wir dankbarer werden. Vielleicht wäre die Frucht in diesem Zusammenhang zu sehen, vielleicht sind wir zu undankbar für das Viele, was uns geschenkt ist in unserer Zeit. Dankbar für das Wort. Bevor wir noch zu einem kürzeren Teil, nämlich zur Bitte kommen, wollen wir gemeinsam das Lied 331 singen. 331 und dann noch ein paar Anmerkungen zur Bitte.
Thank you.
Leben, denn dann tritt mit einer inneren Notwendigkeit die Bitte, weil die Gemeinde noch nicht am Ziel ist, weil sie noch nicht vollkommen ist, weil sie Flecken und Falten hat, weil ich persönlich nicht vollkommen bin, weil es vielleicht einige Heilige geben mag, die mit der Liebe gegenüber mir ihre Schwierigkeiten haben und umgekehrt. Deshalb kommt jetzt die Bitte, weil uns immer wieder Erkenntnis fehlt. Und das ist ja nun ein Hauptwort in diesem Abschnitt, nämlich die Erkenntnis, die Weisheit, die Einsicht. Letztendlich geht es aber vor allem darum, dass wir Gott erkennen, Gott kennenlernen. Und ich denke, so kann man eigentlich alles zusammenfassen, um was es hier letztlich geht. Es geht um nichts weniger als um die Gotteserkenntnis. Und das, meine ich, ist eine, wie soll ich sagen, das ist die Bestimmung des Glaubens, Gott kennenzulernen. Und an dem Punkt nie zu meinen, jetzt bin ich fertig. Jetzt weiß ich alles, jetzt habe ich meinen Standpunkt und dann stehe ich und dann gibt es keine Veränderung mehr. Nein, die Gotteserkenntnis ist das Wichtige, ist das Zentrale. Gotteserkenntnis kommt aus seinem Wort. Das glauben und bezeugen wir in Eidlingen und im Bengelhaus. Die Gotteserkenntnis kommt aus seinem ganzen Wort. Ohne Abstriche. Dieses Wort Gottes ist uns gegeben als eine Offenbarung von Gott und indem wir Abstriche machen, begrenzen wir und verfälschen wir Gottes Erkenntnis. Da gibt es in der Kirche und Theologie andere Meinungen, aber wir denken so und sind davon überzeugt, dass das so richtig ist. Die Gotteserkenntnis kommt aus Gottes Wort, verbunden mit dem Gebet. Dass uns das geistlich klar wird, was habe ich jetzt von Gott zu erkennen, was kann ich von ihm erfahren, was ist jetzt für mich dran. Bohren Sie nicht an einem Punkt, an dem Sie nicht weiterkommen. Es ist für uns nicht zum gleichen Zeitpunkt alles gleich wichtig. Da geht Gott persönliche, individuelle Wege. Fragen Sie sich immer, was ist jetzt für mich dran? Was will Gott mir zeigen? Auf dieser Wegstrecke, wenn ich manchmal bei Veranstaltungen sind, die über mehrere Tage gehen oder ein Wochenende, dann sage ich immer, nehmen Sie nicht zu viel mit nach Hause, was Sie umsetzen wollen, dann tun Sie gar nichts. Ist gleich wie so aus, wenn man sich zu viel vornimmt, dann fangen wir schon gar nicht an. Nehmen Sie einen Punkt mit, einen Punkt, und den setzen Sie um. Und da brauchen wir Zeit dafür. Geistliches Wachsen braucht Zeit, wie natürliches Wachsen Zeit braucht. Nach diesem Schnee wird's umso schneller blühen, aber trotzdem, der Schnee ist nicht weg und dann sind die Blumen in voller Größe da. Wachstum braucht Zeit, Wachstum in unserem Leben braucht Zeit, Erkenntnis braucht Zeit, Reifen braucht Zeit. Und deshalb, was ist dran? Was ist dran für mich? Was will Gott mir jetzt zeigen? Es geht um die Erkenntnis von Gott, es geht um die Erkenntnis seines Willens. Und wenn es hier um den Willen Gottes geht, dann ist das nicht nur die Frage nach dem, was wir tun sollen. Also der Bereich der Ethik, der Bereich des Gebots. Sondern wenn es um den Willen Gottes geht, geht es auch immer um Gottes Walten und Handeln und Leiten in der Geschichte, in der Heilsgeschichte. Dass wir auch darin Gott erkennen, was sein Wille ist und wie er handelt in dieser Welt. Sehen Sie, wenn Menschen umgetrieben sind von der Leitfrage, wenn viele Menschen jetzt auch nach dieser großen Katastrophe, die wir nach Weihnachten erlebt haben, fragen, warum lässt Gott das zu? Wenn Menschen darauf eine geistliche Antwort wollen, müssen sie hören und warten und in der Schrift graben. Viele wollen dann die Sofortantwort so. Und dann vor allem sind hauptamtliche Mitarbeiter, so geschieht's mir manchmal, die sind dann ganz schnell gefragt, Herr Pfarrer, warum? Sie müssen das wissen. Und dann meint die, man könnte auch schön zaubern und man hat die Antwort. Nein, da muss man ringen mit Gott und mit seinem Wort. Was können wir hier geistlich von der Schrift her sagen und was können wir nicht sagen? Auch das ist Gottes Wille. Gottes Wille nicht nur der Bereich der Ethik, aber auch der Bereich der Ethik. Darf ich es kurz so zusammenfassen? Ich verweise dann gleich auf die Bibelstelle, wie ich da drauf komme. In der Erkenntnis geht es um drei Dinge. Wer ist Gott? Was tut Gott? Und was will Gott von mir? Wer ist Gott? Was tut Gott? Was tat Gott? Heilsgeschichte. Und was will Gott von mir in meinem Alltag? Und die Schlüsselstelle ist für mich ein bekanntes Wort aus 2. Mose 20, ab Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott. Wer ist Gott? Der ich dich aus Ägyptenland geführt habe, aus dem Haus der Knechtschaft. Was tut Gott? Was tat Gott? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was will Gott von mir? Jetzt können Sie sagen, das ist ein bisschen arg alttestamentlich und ein bisschen arg für Israel, aber das können wir ja übertragen. Das ist eine Grundstruktur der Gotteserkenntnis. Gott in seinem Wesen, Gott in seinem Handeln, Wille Gottes in der Weltgeschichte, in der Heilsgeschichte und Gott in seinem Willen für mich. Das zu erkennen, und so gliedert es hier Paulus entsprechend zu diesem Grundwort in 2. Mose 20. Dazu bedarf es, wie gesagt, geistlicher Klarheit, geistlicher Einsicht, geistlicher Weisheit. Und liebe Geschwister, wir sind ja immer in der Gefahr, dass wir in unserem Glauben hier unsere Meinung und Gottes Meinung verquicken. Das ist eine Dauergefahr und die kriegen wir nie los. Unreiner Glaube begleitet uns, bis wir die Augen zum letzten Mal schließen. Es ist nur unsere Aufgabe, dass wir diese Unreinheit durch Gottes Wort immer wieder korrigieren und minimieren. Und dass es Gott schenkt, dass es nicht solche Punkte sind, wo wir andere dann sogar verführen mit einer falschen Verbindung zwischen unserem Wollen und meinen und Gottes Willen. Deshalb geistliche Weisheit und Einsicht. Und da gehört ein Stück Selbstverleugnung dazu. Dass ich sage, ich bin bereit, das zu übernehmen, was Gott mir aus seinem Wort sagt. Auch wenn ich es menschlich gerne anders hätte. Es ist nicht bequem, dass es in der Bibel von Gottes Zorn kommt. Aber wenn wir sagen, ach, irgendwelche menschlichen Vorstellungen müssen wir eigentlich doch ein bisschen ausblenden, verfälschen wir Gott in seinem Wesen. Es gibt unbequeme Themen und Dinge auf allen drei Ebenen. Aber wenn wir hier eigenmächtig werden, verfälschen wir Gott in seinem Wesen, in seinem Handeln und in seinem Willen. Auch wenn das immer wieder schwer ist, brauchen wir diese Korrektur und tun wir gut daran, wenn wir sie an uns zulassen. In dieser Bitte geht es letztlich darum, dass wir diesem Gott, der uns berufen hat, entsprechen. Und so lautet die Bitte, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Dass ihr des Herrn würdig lebt. Dass wir in unserem Leben, in unserem Wandel versuchen, Jesus nachzuahmen. Das heißt würdig, entsprechend wie Jesus. Deshalb hat er uns zu Jüngern berufen. Jünger sein heißt vom Meister lernen. es machen wie er, dass wir unserem Herrn würdig leben, das ist unsere Bitte. Dass uns das immer wieder nicht gelingt, auch das wissen wir. Dass wir ihm gefallen, dass unser Leben Frucht bringt in jedem guten Werk. Frucht wächst aus dem Wort. Frucht ist kein Eigenprodukt. Da könnten wir eine Meditation zu Psalm 1 anschließen. Frucht wird gewirkt, wenn wir Gottes Wort hören und es zulassen, dass es uns gestaltet, dann wächst Frucht. Und Frucht braucht Zeit. Lebensveränderung braucht Zeit. Aufgabe schlechter Gewohnheiten braucht Zeit. Deshalb spricht Psalm 1 vom Weg. Und ich denke, was ich beobachte an mir und an uns, wir denken häufig sehr ungeduldig. Das passiert alles sofort. Die Bibel denkt in anderen Kategorien. Sie denkt mit Zeit, mit Weg, mit Wachstum. Und das müssen wir aneinander zulassen. Veränderungen brauchen Zeit. Und letztendlich kommt alles aus der Erkenntnis Gottes. Und diese Geduld und diese Langmut nimmt Paulus auf. Und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Ist auch nicht immer einfach. Mit den Kindern nicht, mit denen um uns nicht und mit uns selber auch nicht. Geduld und Langmut. Im Wissen, dass es in dieser Welt, wo wir noch nicht vollendet sind und noch nicht am Ziel sind, ständige Bremsfaktoren gibt, dass wir, das ist vielleicht jetzt ein hartes Wort, immer wieder rückfällig werden gegenüber unseren alten Gewohnheiten, die wir doch so gerne ablegen wollen und dass es die anderen auch tun. Geduld und Langmut. Bis auf den Tag, an dem das Hoffnungsgut Gottes ewiges Reich sichtbar ist und uns ganz vollendet hat. Verstehen Sie es nicht als eine Entschuldigung gegenüber unseren Schwächen. Wir haben den Auftrag, hier geistlich an uns zu arbeiten. Gleichzeitig haben wir dazu die Notwendigkeit des Gebets. Aber wir sollten auch nicht unrealistisch vor der Wirklichkeit unseres Lebens die Augen verschließen. Und deshalb diese Bitte um Geduld und Langmut. Interessant, dass Paulus nicht mit der Bitte endet, sondern wieder mit dem Dank. Der Dank rahmt die Bitte. Mit Freuden, also nicht gezwungenermaßen, sondern mit Freuden. Auch das ist eine Erkenntnis, die aus von Gott herkommt. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Dank noch einmal elementar begründet. Gott hat das Entscheidende getan. Er hat euch tüchtig gemacht zum Erbteil. Er schenkt uns das, was er für uns bereit hat. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Interessant, Paulus kommt am Ende dieses Gebets nochmal auf das Wichtigste des Glaubens zurück. Durch Jesus Christus haben wir diesen Glauben. Durch Jesus Christus ist uns vergeben. Durch Jesus Christus sind wir erlöst. Durch Jesus Christus sind wir errettet. Durch Jesus Christus hat uns Gott gegeben all das, was wir brauchen. Durch ihn sind wir, wer und was wir sind. Und das ist der Grund für den Dank. Ich möchte abschließen mit einer letzten Beobachtung. Ich vermute, dass Sie sich in diese Beobachtung nicht einschließen müssen. Denn Anwesende sind immer ausgenommen. Ich mache die Beobachtung, dass ich, dass wir in unseren Gebeten und Gebetsgemeinschaften sehr häufig um äußerliche Dinge bitten und für äußerliche Dinge danken. Ich habe in diesem Jahr eine ganze Reihe von Stellen, sind mir unter die Augen gekommen, wo ich die Feststellung gemacht habe, die Bibel beginnt beim Zentralen. Danke für die Erlösung, danke für die Vergebung, danke für Jesus Christus. Nicht danke für das gute Essen, danke für das Dach, danke fürs gelungene Examen, sondern danke für den Glauben. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Vielleicht müssen wir, ich und vielleicht einige von uns auch hier, umdenken lernen und umdenkend beten. Die Dinge dieser Welt sind Jesus nicht gleichgültig. Aber vielleicht ist die Reihenfolge des Vaterunsers doch eine sinnvolle Gebetsordnung. Dein Reich, dein Name, dein Wille und dann unser täglich Brot. Auch dieses Dankgebet des Paulus geht zum Schluss ganz ins Zentrum. Danke für das, was wir von Gott durch Jesus haben. Ich möchte beten. Wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du uns in deinem Wort auch eine Gebetslehre gibst. Das soll nicht als ein Last und ein Gesetz auf uns lasten, aber wir wollen dich bitten, dass du uns die Erkenntnis gibst und dass wir von diesem Gebet und von seiner geistlichen Begründung lernen. Wir wollen auch für unser Gebetsleben dich erkennen, die Größe deiner Gabe, die Größe der Gabe an deine Gemeinde, und wir wollen von dir auch lernen, füreinander einzutreten, füreinander zu beten und immer wieder zum Zentrum vorzustoßen. Danke für den Glauben, den du uns gibst. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass unsere Sünden vergeben sind. Danke, dass wir erlöst sind durch dein Blut. Und jetzt bitten wir dich, dass wir in dieser Gewissheit auseinandergehen, dass du bei uns bist und mit uns gehst und dass wir eingehüllt sind in deine Gnade und in deinen Frieden. Amen.